Wert über. Ohne Prägung ist eine Münze einfach ein Stück Metall. Nun, ich bin ganz sicher, wenn wir so in unser Leben hineinschauen, gibt es auch Menschen und auch Ereignisse, die uns noch immer geprägt haben. Die uns zu dem gemacht haben, was wir heute sind. Und etwas, was uns ganz sicher auch prägen kann, das ist gemeint. Aber was wir bei der Münzprägung eben sehr gut erkennen können, ist, Prägung kann nur durch Nähe entstehen. Sonst gibt es keine Prägung. Und ich finde es ganz spannend, wenn wir mal so in die erste Gemeinde hineinschauen, in Jerusalem, was es gegeben hat, wie die Gemeinde dort beschrieben wird. Apostelgeschichte 4, 32 bis 37. Die Menge der gläubig geworden aber war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinem Besitz sein eigen sei, sondern alles war ihnen gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Denn es war auch kein Bedürftiger unter ihnen. Alle nämlich, welche Besitzer von Grundstücken oder Häusern waren, veräußerten sie, brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Und man teilte jedem aus, je nachdem einer es nötig hatte. Josef aber von den Aposteln Barnabas zubenannt, das heißt übersetzt Sohn des Zuspruchs, ein Levit aus Zypern gebürtig, der einen Acker hatte, veräußerte ihn, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Wir lesen hier in diesem Text auch, so, wie es so in der ersten Gemeinde in Jerusalem so zu und her gegangen ist, wie diese Gemeinde gelebt haben. Und was wir merken ist, die haben eine grosse Nähe gelebt. Und damit sie das leben können, was da beschrieben wird, waren ganz viele Glaubensschritte auch nötig. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen mit dieser Gemeinde und wir wollen uns auch überlegen, was für Glaubensschritte müssen wir tun, um zur Gemeinde zu gehören. Und so ist das das Thema von heute, Glaubensschritt in die Gemeinde. Jetzt fangen wir an mit dem Vers 32, einfach gerade der Anfang. Da steht etwas ganz Wichtiges, das heisst, die Menge der gläubig gewordenen war aber ein Herz und eine Seele. Wie gesagt, hier wird die erste Gemeinde beschrieben, wie sie gelebt haben. Und so wie das hier beschrieben wird, können wir die Gemeinde sicherlich als Vorbild nehmen. Es heisst nicht, dass wir alles so leben müssen, wie sie es gemacht haben, auf das wir ihnen noch zu reden kommen. Und trotzdem, sie wird als Vorbild hergestellt. Und darum können wir durchaus von dieser Gemeinde etwas lernen. Und das Erste, was wir von dieser Gemeinde lesen, sie waren ein Herz und eine Seele. Den Begriff, den kennen wir ja noch heute. Ich kann zum Beispiel sagen, zwei Geschwister, die waren immer ein Herz, eine Seele. Das meint, sie haben sehr, sehr gut miteinander gehabt. Das Sprichwort «Eins Herz und eine Seele», das kommt von diesem Text da. Das ist wirklich ein Sprichwort, das wir da aus der Bibel kommt, das wir heute noch verwenden, zum Teil gar ohne Wissen, woher das kommt. Aber was heisst das jetzt, «Eins Herz, eine Seele» zu sein? Wenn ich kurz die Wörter anschaue, die da gebraucht werden, das Herz, das ist eigentlich so das Zentrum des Menschen in der Bibel. Das Herz ist der Ort, wo wir Entscheidungen treffen. Darum ist das Herz auch immer der Sitz so von unserem Willen, von unseren Gedanken, aber auch von den Gefühlen. Manchmal wird das Herz sogar auch als Ort vom Gewissen beschrieben. Also der Ort, wo wir Entscheidungen treffen, das ist das Herz. Zähl, das zweite Wort, das da gebraucht wird, hat zum Teil überschneidende Bedeutung. Zähl ist so das, was uns als ganzer Mensch ausmacht. Das heisst im Alten Testament, der Mensch ist eine lebendige Seele. Also nicht er hat eine Seele, sondern er ist eine. Also es ist ja das, was uns als Mensch ausmacht. Die Seele wird nachher auch häufig als Ort der Empfindungen beschrieben. Jetzt, was heisst ein Herz und eine Seele zu sein? Das bedeutet einmal, dass man das Leben zusammen teilt. Oder wenn man ein Herz, eine Seele ist, dann lässt man einander Anteil haben an seinem Gefühl, an seinem Denken, was ihn beschäftigt. Man lässt einander einen Anteil haben am Leben. Spannend ist auch, dass wir nachher auch ganz konkret beschrieben in unserem Text. Das heisst hier, eben, dass niemand von etwas gesagt hat, dass es sich sei, sondern wenn jemand ein Bedürfnis hatte, in die, die etwas hatten, verkauft und denen gegeben, die es nötig hatten. Und es hat natürlich vorausgesetzt, dass man einander eben hat Anteil hat, dass man gewusst hat, wo jemand ein Bedürfnis, wo jemand eine Not hat. Und auch parat war, etwas für andere zu geben. Ein Herz und eine Seele sein bedeutet aber auch, dass man sich emotional verbunden fühlt. Man sieht, die Seele ist der Sitz der Gefühle, der Empfindungen. Also die Gemeinde war nicht einfach eine reine Zweckgemeinschaft, wo man halt einfach hergekommen ist, wo das so dazugehört hat, sondern man hat sich zusammengehörig gefühlt. Auch Leute, die von außen in die Gemeinde hineingeschaut haben, haben gemerkt, hey, da ist irgendwo eine Verbundenheit da, die gehören irgendwo zusammen. Das Herz, aber auch der Ort der Entscheidung ist, wird auch deutlich, das war auch eine bewusste Entscheidung von den Einzelnen, dass sie gesagt haben, wir wollen in die Gemeinde gehören. Wir wollen ein Herz und eine Seele sein, wir wollen einen Anteil haben. Also es war nicht nur einfach von den Gefühlen abhängig, sondern eine bewusste Entscheidung, dass sie das leben wollen. Und da kommt jetzt auch noch eine andere Dimension rein. Die Einheit, die hier beschrieben wird, hat auch einen bestimmten Grund gehabt. Das lesen wir im Epheserbrief, Kapitel 4, 3 bis 6. Da schreibt der Paulus, bemüht, die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens zu bewahren. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, zu einer Hoffnung vermöge eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und bei allen und in allen ist. Also das war etwas, wo eben Christen dort verbunden hat. Ihren gemeinsamen Glauben. Ihren gemeinsamen Glauben an Gott als Schöpfer. Ihren gemeinsamen Glauben an ihren Herrn, an Jesus Christus. Den Glauben, dass Jesus für ihre Sünden gestorben ist, sein Leben gegeben hat am Kreuz und Vergebung von den Sünden anbietet. Der Glaube, dass Jesus uns vergibt, wenn wir das annehmen. Der Glaube auch, dass Jesus wieder auferstanden ist von den Toten. Der Glaube, dass wenn wir Jesus einladen in unser Leben, dass wir den Heiligen Geist bekommen. Und das war das, was die erste Gemeinde verbunden hat, ihren gemeinsamen Glauben, den sie hatten. Und weil der Glaube so wichtig war für ihr Leben, hat sie das verbunden. Ich meine, wenn der Glaube nur so eine Randerscheinung von ihrem Leben wäre, dann hätten sie ja gar nicht wirklich Verbindendes gehabt. Aber der Glaube war etwas ganz Wichtiges und darum hat sie das auch verbunden. Und jetzt sehen wir, was es bedeutet, Glaubensschritt in die Gemeinde zu machen. Es bedeutet, dass wir sagen, ja, und ich will ein Herz und eine Seele sein mit den anderen in der Gemeinde. Ich will ihnen Anteil haben an meinem Leben und ich will Anteil nehmen an ihrem Leben. Und so ist es auch noch heute immer ein Glaubensschritt, wenn man sich entscheidet, ich will zur Gemeinde gehören. Ich will nicht einfach nur Mitglied auf dem Papier sein, ich will nicht nur einfach so sporadischer Besucher sein, sondern ich will zu der Gemeinde gehören. Ich will ein Herz und eine Seele sein, wie die erste Gemeinde auch. Und wir wollen mal der Frage nachgehen, warum ist das ein Glaubensschritt? Nun, zum einen macht man sich natürlich verletzlich, wenn man ein Herz und eine Seele ist, weil dann zeigt man ja, wie es einem geht und wie es so in ihrem Leben aussieht. Und dann kommen ja auch die Sachen zum Vorschein, die vielleicht ein bisschen weniger angenehm sind. Dort, wo wir Probleme haben, dort, wo wir anstehen, dort, wo wir herausgefordert sind, unsere Schwächen, das kommt ja zum Vorschein. Und das beobachte ich immer wieder. Und ich meine, das geht mir nicht anders. Das ist ja manchmal eine rechte Hürde, das zu zeigen. Andere in unser Leben zu schauen, sodass sie das sehen. Es ist nicht alles einfach perfekt in meinem Leben. Und ich möchte einfach mal fragen, hast du jemanden in der Gemeinde oder zumindest einen anderen Christ, wo du auch über ganz persönliche Sachen kannst reden? Nicht nur gerade, was du gerade so im Beruf dran bist und über Alltag und Wetter und Fußball und so solche Themen, sondern wirklich, wie es dir geht, was dich beschäftigt. Wo du gerade anstehst. Natürlich, da muss man das Vertrauen haben zu jemandem. Das würde man vielleicht nicht mit allen gerade so über die persönlichen Sachen austauschen. Das ist mir bewusst. Und trotzdem ist so die Frage, bin ich überhaupt bereit, andere in mein Leben hineinzuschauen? Und auch die Sachen zu zeigen, die vielleicht nicht so rühmlich sind, wo ich vielleicht nicht so besonders stolz drauf bin. Nun, wenn ich das zeige, wie ich wirklich bin, dann kann ich ganz sicher kein so perfektes Bild gegen aussen wahren. Aber manchmal hocken wir doch so ein bisschen am Irrglauben auf, dass unser Wert als Mensch davon abhängt, dass ich alles möglichst perfekt mache. Und ich erhoffe mir vielleicht Ansehen. Ich hoffe, dass ich ein positives Bild von mir vermitteln kann. Ich hoffe mich auch Anerkennung, wenn ich so ein perfektes Bild gegen aussen zeigen kann. Aber wenn ich an Jesus glaube, dann weiss ich, mein Wert hängt eben nicht mehr davon ab, wie perfekt dass ich wirke gegen aussen, ob ich alles im Griff habe, ob ich keine Probleme habe, sondern mein Wert hängt nur von Gott ab. Und das kann mir helfen, echt zu sein. Es kann mir helfen, dass ich davon wegkomme, von diesem Eindruck, ich muss doch zeigen, gegen aussen ist alles perfekt, ist alles gut, stimmt alles. Ich werde über meine Nöte reden können. Und ich werde sogar parat, Hilfe anzunehmen. Das ist doch gerade das nächste Hindernis, oder? Wie schwer fällt das manchmal zu sagen, ja, da brauche ich Hilfe. Also ich habe es lieber selber im Griff. Ich habe es lieber unter Kontrolle. Ich mache es lieber selber. Und dann zu sagen, hey, da brauche ich jetzt Hilfe, da stehe ich an. Das ist für mich eine grosse Herausforderung. Aber es liegt wieder genau am gleichen Punkt, dass ich manchmal so den Irrglauben habe, dass ich mehr wert bin, wenn ich es selber im Griff habe. Und dass mein Wert sinkt, wenn ich Hilfe annehmen muss, wenn ich auf andere Menschen angewiesen bin. Aber wenn wir aber ehrlich sind, wenn wir jemand anderes sehen, der echt ist, der auch sagt, schau, da stehe ich an, meistens geht uns doch ein positiveres Bild auf die Person, als wenn wir den Eindruck haben, der spielt etwas vor. Und warum sollte es bei uns anders sein? Also zeigen wir doch, wo dass wir anstehen, sind wir echt. Zeigen wir noch die Sachen, die vielleicht ein bisschen weniger ruhmreich sind in unserem Leben. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Glaubensschritt zu geben. Man hat gesehen, die ersten Christen haben nichts als ihren Besitz angeschaut und waren bereit, anderen von ihrem Besitz zu geben. Jetzt möchte ich da mal sagen, das, was sie da hatten, war nicht eine Gütergemeinschaft. Es war nicht der erste Kommunismus. Es gibt so eine Theorie, die das vertritt. Sie haben nicht einfach alles in einen Topf da und haben nur noch gemeinsam Besitz gehabt, sondern sie haben immer noch ihre Äcker, ihren Besitz. Und wenn es jemand nötig hatte, haben sie es verkauft. Was ich auch sagen will, das, was hier beschrieben wird, ist nicht das allgemein verbindliche Gemeindemodell. Also das heisst jetzt nicht, dass wir das auch so machen müssen. Das kommt dann nachher in den Lehrbriefen nie mehr so vor. Und wenn wir sogar weiterlesen, merken wir, wahrscheinlich hat das damit gesteuert, dass die Gemeinde auch in Nöte ist, eine Hungersnot in Jerusalem ist aufgekommen. Aber, und da bin ich überzeugt, das gilt auch noch heute, dass wir eben einander auch unterstützen, was nötig ist. Wenn wir ein Herz, eine Seele sind, sind wir parat, von uns anderen zu geben. Und das können natürlich verschiedene Sachen sein, das können auch materielle Sachen sein, auch noch heute. Das können aber andere Sachen sein, wie dass wir einander Zeit geben, Aufmerksamkeit, ein offenes Ohr. Und genau das ist wieder ein Glaubensschritt. Wenn ich etwas gebe, kann doch die Angst aufkommen, ich könnte zu kurz kommen, ich könnte zu wenig haben. Manchmal habe ich vielleicht nicht gerade so grosse Lust, jetzt jemandem zuzuhören, was ihn beschäftigt, vor allem wenn es ein Thema ist, das mich eigentlich überhaupt nicht interessiert. Und da ist wieder ein Glaubensschritt, wo ich muss glauben, was im Psalm 23 steht, mir wird nichts mangeln, auch wenn ich jetzt zulasse, auch wenn ich jetzt etwas gebe. Jetzt haben wir in dieser Predigreihe über Glaubensschritt immer wieder gesehen, Glaubensschritt zu tun, das kostet auf der einen Seite etwas. Und das sehen wir auch hier, es hat eine Kosten, wenn ich zeige, wo dass ich auch anstehe. Ich muss so mein perfektes Bild aufgeben. Es kostet etwas zu geben. Aber die Frage ist, welchen Nutzen habe ich denn, wenn ich diesen Glaubensschritt tue? Ein Gewinn kann mal der sein, dass ich so sein kann, wie ich bin. Ich meine, wenn wir so ein perfektes Bild gegen aussen zeigen wollen, müssen wir uns ständig verstellen. Weil niemand von uns ist perfekt. Jeder steht irgendwo an, hat irgendwo ein Problem. Und dann müssen wir ständig etwas vorspielen. Und Vorspielen kann unglaublich anstrengend sein. Aber wenn wir das leben, wenn wir wissen, hey, mein Wert hängt nur von Jesus ab und ich muss nicht vorspielen, dann kann ich sein, wie ich bin. Und ich finde das unglaublich entspannend. Und eigentlich wünschen wir uns das ja auch so zu sein, wie wir sind und uns nicht ständig müssen zu verstellen. Ein weiterer Gewinn kann auch der sein, dass ich immer wieder auch herausgefordert bin, glaube ich wirklich, dass Gott mein Versorger ist. Auch dann, wenn ich etwas gebe. Vertraue ich da voll und ganz auf Gott, dass Gott all meine Bedürfnisse sieht und sie auch stillt, selbst dann, wenn ich etwas von mir weggebe. Und es ist gut, dass wir das immer wieder fragen. Wir haben das zu glauben, wenn wir mehr als genug haben und nichts von uns weggeben, das ist noch relativ einfach. Aber dann, wenn es knapp wird, dann, wenn ich auch bereit bin zu geben, dann kommt die Frage immer wieder neu auf. Vertraue ich Gott wirklich? Glaube ich, dass er mein Versorger ist? Aber wenn ich das glaube, dann werde ich auch immer wieder zu Gott gehen und weiss, hey, nur er kann meine Bedürfnisse stillen. Und ich werde dann zu dem gehen, wo sie auch wirklich stillen kann und nicht zu einem Ort suchen, wo sie gar nicht gestillt werden. Und das ist ein weiterer Gewinn, den wir haben. Es fordert unseren Glauben positiv raus, wenn wir auch bereit sind zum Geben. So, die ersten Christen waren also ein Herz, eine Seele. Das war so eine erste Eigenschaft, die wir von ihnen lesen. Jetzt im Vers 33 lesen wir etwas weiteres, was sie ausgemacht hat. Und mit grosser Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab und grosse Gnade war auf ihnen allen. Wir lesen, die Apostel haben mit grosser Kraft Zeugnis gegeben von der Auferstehung von Jesus. Das meint, die Apostel haben predigt mit Vollmacht. So wird das Wort dort gebraucht. Das Wort, das hier mit Kraft übersetzt wird, das ist im Griechischen das Wort Dynamis. Und davon ist das Wort Dynamit abgeleitet. Das heisst, wenn die Apostel da predigt haben, wenn sie von der Auferstehung von Jesus erzählt haben, das hat Sprengkraft gehabt. Da hat sich etwas verändert. Da sind Sachen aufgebrochen. Also, wenn die Apostel predigt haben, hat sich etwas verändert bei den Zuhörern. Es hat Glauben geweckt bei den Zuhörern. Auf der einen Seite haben wir lesen, sie haben vor allem von der Auferstehung von Jesus Zeugnis abgelegt. Also das heisst, Leute haben angefangen zu glauben, doch und Jesus ist wirklich auferstanden. Auch wenn man am Kreuz gesehen sterben, Jesus ist auferstanden. Das ist das Erste, was es bewirkt hat. Aber es ist noch weiter gegangen. Wir lesen, was die Auferstehung von Jesus bewirkt hat im 1. Petrus 3. Dort steht, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Also weil Jesus auferstanden ist, darum kann es eine Wiedergeburt geben, so wird sie genannt. Das meint, wir haben ein neues Leben von Gott bekommen durch die Auferstehung von Jesus. Das hat für die Leute geheißen, sie sind jetzt Kind Gottes gewesen, sie haben jetzt eben gewusst, ihr Sinn, ihr Wert hängt nur von Gott ab. Sie haben gewusst, sie sind vom Vater im Himmel geliebt. Und sie haben gewusst, die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die wirkt jetzt auch in ihrem Leben. Also all das ist passiert durch das Zeugnis geben von der Auferstehung. Die Leute haben angefangen zu glauben, Jesus ist auferstanden und sie haben angefangen zu merken, es hat etwas mit meinem Leben zu tun. Wir sind wiedergeboren worden durch die Auferstehung von Jesus. Und weil die Apostel das mit Vollmacht verkündet haben, sind Leute eben verändert worden. Leute sind im Glauben gestärkt worden. Leute haben überhaupt auf den Glauben, dass es so ist. Sie sind ermutigt worden, nach im Glauben voranzugehen, aber ihren Sinn nur bei Gott zu suchen. Sie sind ermutigt worden, Sachen in ihrem Leben zu verändern, die nicht gut gelaufen sind. Das alles hat die Verkündigung der Apostel bewirkt. Und ich kann sagen, die Menschen sind verändert worden. Und das ist ein weiterer Grund, warum das ein Glaubensschritt kann sein, in die Gemeinde zu gehen. Es kann sein, dass man verändert wird. In der Gemeinde, da wird auch noch heute predigt, das ist ein wichtiger Bestandteil auch der Gemeinde. Und es ist hoffentlich so, dass auch heute immer noch, auch da im Gottesdienst Predigten immer wieder dazu dienen können, dass ich verändert werde. Dass ich neue Anstöße bekomme. Dass Jesus in mein Leben reden kann. Dass ich glaube, Jesus ist auferstanden. Er hat mich wiedergeboren. Er hat mein Leben neu gemacht und ich will ganz ihm vertrauen. Und so sehen wir hier etwas Zweites, was in der Gemeinde passieren kann. Predigten können mich verändern. Durch Predigten kann Gott in mein Leben hineinreden, kann der Finger irgendwo auf einen Punkt in meinem Leben haben, wo ich merke, da braucht es Veränderung. Da stellt sich zuerst einmal die Frage, komme ich mit dieser Haltung in die Gemeinde, in den Gottesdienst, komme ich daher in Erwartung und jetzt kann Gott in mein Leben hineinreden. Jetzt kann er mich verändern. Rechnest du am Sonntagmorgen damit, dass Gott dein Leben verändert? Natürlich, das hängt sicherlich auch an dem, der da vorne steht und predigt. Das bin ich mir auch bewusst, dass es auch ein Stück weit an mir hängt. Aber eben nicht nur. Es kommt auch auf mich an, mit welcher Haltung, mit welcher Einstellung komme ich denn daher. Und das ist immer ein Glaubensschritt. Weil wenn Gott wirklich darf in mein Leben reden, dann wird er so tun. Und dann kann es ja sein, dass Gott tatsächlich den Finger auf einen wunden Punkt in meinem Leben hat. Dass Gott mir tatsächlich aufzeigt, hey, du vertraust mir gar nicht. Oder da braucht es eine Veränderung. Da lebst du etwas, das nicht mir entspricht. Und seien wir doch ehrlich, Veränderung im eigenen Leben, das ist immer etwas unglaublich Herausforderndes. Da muss man Sachen aufgeben, die ihm lieb geworden sind. Da muss man seine Einstellung verschaffen. Da muss man vielleicht Gott auch mehr Priorität einräumen im Leben. Veränderung ist nie einfach. Und darum ist das immer ein Glaubensschritt. Zu sagen, doch, und ich bin bereit, darauf zu hören, egal was Gott mir sagt, ich will es tun. Ich habe das so schon erlebt, dass Gott mir mal aufgezeigt hat, oder Sachen aufgezeigt hat, in Predigten. Mal ist es gesehen, ich glaube, das auch schon erzählt, dass er mir gesagt hat, hey, geh zu einem Seelsorger und besprich ein Problem mit ihm. Lustig, er hat das nie beim Bibellesen gemacht, sondern immer nur in Predigten. Und im ersten Moment habe ich mir gedacht, ja, okay, gut, wenn Gott das sagt, dann mache ich das. Und dann habe ich mir überlegt, was das alles bedeuten würde. Ich habe mir überlegt, gut, dann müssen wir mal einen Seelsorger suchen. Dann müsste ich ihn mal anrufen. Dann müsste ich eben mein Leben auftun und ihm erzählen, Sachen, wo ich jetzt vielleicht nicht besonders stolz drauf bin. Und wenn mir so Kosten in den Sinn kamen, habe ich es immer auf die Seite geschoben. Ich dachte, ja, nein, doch nicht. Später vielleicht mal. Irgendwann ist doch der Punkt gekommen, wo ich es gemacht habe. Aber es hat ganz viel Zeit gebraucht. Gott hat immer wieder müssen zu mir reden, bis ich es endlich gemacht habe. Ich bin nicht bereit, zuerst Glaubensschritte zu gehen. Jetzt möchte ich da doch noch auf eine Frage kurz eingehen. Die kommt jetzt nicht direkt im Text vor. Aber es ist doch eine Frage, die mir auch schon begegnet ist, auch von Christen, die gefragt haben, ja, wieso brauche ich überhaupt eine Gemeinde? Ich meine, heute kann man ja Predigten auf YouTube hören, im Radio, im Internet. Da brauche ich doch gar nicht zwingend eine Gemeinde. Nun, ich finde es mal um vorwegzunehmen absolut gut, dass man heute auf YouTube und so Predigten hören kann. Und es ist ganz klar, Gott kann auch dort wirken. Also das möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Und es gibt auch Situationen, oder, wo man vielleicht nicht in die Gemeinde gehen kann oder nicht mehr in die Gemeinde gehen kann, wo das absolut gut ist, dass es das gibt. Aber trotzdem, es ersetzt die Gemeinde nicht. Der erste Grund haben wir natürlich im ersten Punkt gesehen, wie können wir ein Herz und eine Seele sein mit anderen Gläubigen, wenn wir Predigten nur daheim hören. Das ist das Erste. Aber ich glaube, es gibt noch einen zweiten Grund. Ich meine, das, was ein Pastor da vorne erzählt, das ist ja nie unfehlbar. Auch das, was ich sage, es ist nicht unfehlbar. Und ich bitte euch, das auch zu prüfen, was ich sage. Aber da braucht ihr vielleicht nachher auch den Austausch miteinander über eine Predigt. Und man dann vielleicht fragt, wie siehst du das? Oder wie lebst du das? Und dafür braucht es andere, dafür braucht es Gemeinde. Etwas, was ich immer wieder beobachten kann, auch wenn es sicherlich nicht eine allgemeine Regel ist, Christen, die keiner Gemeinde angehören, stehen viel eher in der Gefahr, plötzlich irgendwie so Sonderlehren zu übernehmen oder irgendwo einseitig zu werden. Irgendwo so ein theologisches Gedankengebäude aufzubauen, das in sich vielleicht schlüssig ist, aber wenn man es von außen mal hinterfragt, geht es relativ gleich zusammen. Und darum brauchen wir eine Gemeinde, darum brauchen wir den Austausch, wir brauchen die Auseinandersetzung immer wieder. Und darum braucht es auch da eine Gemeinde. So, jetzt kommen wir noch zu einem dritten Punkt, warum es ein Glaubensschritt ist, in die Gemeinde hineinzugehen. Davor hast du gesehen, es kann uns verändern, wenn predigt wird. Jetzt kommen wir zu einem dritten. Und ich lese dazu ein Verse 34 und 35. Denn es war auch kein Bedürftiger unter ihnen, alle nämlich, welche Besitzer von Grundstücken oder Häusern waren, veräußerten sie, brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn den Aposteln zu Füßen und man teilte jedem aus, je nachdem einer es nötig hatte. Josef aber von den Aposteln Barnabas zubenannt, das heißt übersetzt Sohn des Zuspruchs, ein Levit aus Zypern gebürtig, der einen Acker hatte, veräußerte ihn, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. So, da wird also konkret beschrieben, wie das vor sich gegangen ist, wenn eben jemand so einen Acker oder sonst etwas verkauft hat. Als Beispiel wird da der Josef erwähnt, der eben einen Acker verkauft hat. Er hat das Geld genommen und hat es den Aposteln vor die Füße gelegt. Und damit, wie zum Ausdruck gebracht, schaut, das gehört jetzt der Gemeinde, tut das so verteilen, wie es richtig ist. Spannend ist, wenn wir die Geschichte weiterlesen, nachher kommt die Geschichte von Hananias und Sapphira. Und die haben ja auch einen Acker verkauft, aber haben einen Teil des Geldes auf die Seite gelegt, haben nur einen Teil des Geldes den Aposteln gegeben, aber so da, als würden sie alles den Aposteln geben. Also sie haben etwas vorgeheuchelt. Und so wie das hier steht, sind natürlich Hananias und Sapphira inspiriert worden vom Vorbild von Josef. Da sehen wir auch gerade eine Gefahr vom Vorbild sein, das kann manchmal einen gewissen Druck auslösen. dass man so den Eindruck hat, ja, andere machen es auch, also muss ich auch. Vielleicht machen wir es aber gar nicht von Herzen, sondern spielt einfach etwas vor, wo man eben so den Eindruck hat, ja, so ein bisschen Gruppendruck und so, ich muss ja auch. Und das ist sicherlich nicht die Idee vom Vorbild sein. Aber was wir sehen, was hier aber auch gezeigt wird, in der Gemeinde findet man Vorbilder. Und umgekehrt heisst das natürlich auch, in der Gemeinde ist man selber immer auch Vorbild. Wie gesagt, man darf das nicht missverstehen, dass man da irgendwie muss Druck erzeugen muss oder irgendetwas, aber die Gemeinde ist ein Ort von Vorbild. Natürlich kann man auch nicht sagen, so quasi, ja, der ist Vorbild und der nimmt einfach andere als Vorbild. Wir machen immer beides gleichzeitig. Wir sind immer Vorbild in der Gemeinde, ob wir das wollen oder nicht. Andere werden auf uns schauen. Und auf der anderen Seite nehmen wir andere bewusst oder unbewusst auch als Vorbild. Und so war das auch in der ersten Gemeinde gewesen. Das hat sie ermutigt, das hat sie herausgefordert, oder wenn Adele ihre Äcker verkauft hat, dass sie sich selber anfangen zu fragen, ja, bin ich auch bereit, meinen Acker zu verkaufen? Und das gehört ebenso zur Gemeinde. Vorbild sein und andere als Vorbild nehmen. Aber auch darum ist es ein Glaubensschritt, in die Gemeinde zu gehen, weil es wird etwas mit mir machen, wenn ich eben Vorbilder um mich herum habe. Das sehen wir eben auch in der ersten Gemeinde. Es hat etwas mit Ananias und Sapphira gemacht, dass sie Vorbilder um sich herum hatten. Sie haben leider nicht mehr so gut gelebt. Aber das fordert immer raus, fordert mich persönlich raus, wenn ich Vorbilder um mich herum habe. Wie lebe ich den Glauben? Dazu haben es die Leute herausgefordert, bin ich auch bereit, etwas zu verkaufen und für andere zu geben. Aber es ist auch darum ein Glaubensschritt, weil ich weiss, ich werde von anderen auch zum Vorbild genommen. Ob ich eins bin oder nicht, ist natürlich manchmal eine andere Frage, das ist klar. Aber einfach die Tatsache, dass ich Vorbild bin, kann mich persönlich auch herausfordern, mein Glauben zu leben. Es kann mich herausfordern, mich immer wieder neu auf Jesus auszurichten und ihm ganz zu vertrauen. Und so ist das in der Gemeinde auch noch heute wichtig, weil wir Vorbilder brauchen. Wenn wir uns mal überlegen, warum leben wir unseren Glauben so, wie wir ihn leben, dann werden Vorbilder eine ganz wichtige Rolle gespielt haben. Wenn wir in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, hat das dort angefangen. Unsere Eltern waren uns Vorbilder. Natürlich, vielleicht haben wir uns von gewissen Sachen von unseren Eltern bewusst distanziert und gesagt, das wollte ich anders machen, das ist möglich. Und trotzdem, es waren Vorbilder. Und darum sind Vorbilder so wichtig. Aber auch das ist ein Glaubensschritt. Damit wir Vorbilder sein können, gibt es eine ganz wichtige Voraussetzung, nämlich, wir müssen andere in unser Leben schauen. Wir müssen Sachen zeigen, wo wir eben nicht besonders stolz drauf sind. Wenn ich so mir überlege, wer hat mich geprägt in meinem Leben, wer war Vorbild gewesen, es waren nie die, die ich den Eindruck hatte, oh, das sind so die perfekten Christen, oder? Die haben alles im Griff, die haben gar kein Problem. Nein, das hat mich eher abgestoßen, weil ich dachte, das für die kann ich eh nicht erreichen. Nein, es waren die Menschen, die ziemlich offen und transparent gelebt haben und noch gezeigt haben, wo eben vielleicht sie anstehen, wo sie Probleme haben und wie sie damit nachher umgehen. Und da haben wir schon gesehen, das ist eben ein Glaubensschritt, das zu zeigen. Wo ich muss glauben, mein Wert als Mensch hängt nicht davon ab, ob alle von mir denken, sie sind perfekt, sondern von dem, was Gott über mich denkt. Aber, und das ist das andere, es fordert uns auch raus, wenn wir selber Vorbilder sind. Es fordert uns heraus, unseren Glauben wirklich zu leben. Ich habe das ganz stark realisiert, als ich so kurz vor dem Studiumende aufgehört habe, mit Jugendarbeit zu machen. Ich habe dann gesagt, ich will mich jetzt noch fokussieren auf die Abschlussprüfungen und habe mit Jugendarbeit aufgehört. Und im ersten Moment war mal eine grosse Erleichterung da gewesen, oder, weil viele Aufgaben, viele Verpflichtungen weggefallen sind. Aber so nach ein paar Monaten habe ich angefangen zu merken, die Vorbildfunktion, die ich vorher hatte, die hat mir irgendwo etwas gefehlt. Und ich habe gemerkt, wie ich in gewissen Sachen vernachlässig geworden bin, wie sich gewisse ungute Sachen in meinem Leben haben einschleichen, einfach weil ich mich nicht gleich als Vorbild wahrgenommen habe wie vorher. Und ich habe gemerkt, es ist positiv für unser Glaubensleben, wenn wir Vorbilder sind. Und das ist auch ein Glaubensschritt. Wir haben uns in diesem Jahr in einer Predigt mal so über das Thema Komfortzone unterhalten. Und es ist so eine Komfortzone, oder, wenn ich nicht herausgefordert bin, Vorbild zu sein. Dort ist es zwar gemütlich und bequem, aber häufig ist die Folge, dass ich so ein bisschen nachlässig werde im Glauben, ein bisschen abhängen, nicht mehr überall so genau nehmen. Das ist häufig eine Folge von so Komfortzone, auch von der, wenn ich nicht Vorbild bin. Ich werde ganz schnell vergessen, was Jesus mir alles gegeben hat. Aber wenn ich den Schritt aus dieser Komfortzone wage und sage, doch, und ich will Vorbild sein, ich will mich in der Gemeinde einbringen, auch im Bewusstsein, dann werde ich Vorbild sein, ob bewusst oder unbewusst, dann fordert das mich immer wieder persönlich raus mit der Frage, wie lebe ich denn mein Glauben? Ich kann sagen, es behaltet mein Glauben fit, wenn ich weiss, ich bin Vorbild. Ich werde mir die Frage stellen, wie lebe ich mein Glauben? Bin ich wirklich Vorbild? Und darum ist der Schritt in die Gemeinde auch darum so wichtig. Wenn unser Glauben soll lebendig bleiben, brauchen wir Gemeinde. Wir brauchen Vorbilder, aber es ist auch wichtig, dass wir uns bewusst sind, ich bin Vorbild. Und Vorbild sein meint eben nicht, ich muss alles perfekt machen, ich muss so der perfekte Christ sein. Nein. Aber eine Setting, die eben auch vorbildlich mit ihren Schwächen, mit ihren Nöten und Problemen umgeht. Da sind wir Vorbild drin. Das ist ein Glaubensschritt, aber ich bin überzeugt, der wirkt sich in jedem Fall positiv auf unser Leben und auf unseren Glauben aus. Jetzt möchte ich noch einmal zusammenfassen, was wir heute gesehen haben über die erste Gemeinde. Wir haben jetzt drei Aspekte angeschaut, wir haben gesehen, sie waren ein Herz und eine Seele gewesen. Also, sie haben das Leben miteinander geteilt, nicht miteinander geteilt. Sie haben sich emotional verbunden gefühlt miteinander und sie haben natürlich einen gemeinsamen Glauben gehabt. Und wir haben gesehen, das ist ein Glaubensschritt. Und dann müssen wir uns ein bisschen öffnen, müssen auch zeigen, was vielleicht nicht überall so ruhmreich in unserem Leben aussieht. Wir müssen glauben, dass mein Wert nicht davon abhängt, dass ich perfekt bin. Aber es ist auch ein Glaubensschritt, nachher anderen etwas zu geben, wo ich muss glauben, und ich werde nicht zu kurz kommen, auch wenn ich etwas gebe. Das Zweite, was auszeichnet hat, die Apostel haben mit grosser Kraft von der Auferstehung von Jesus Zeugnis gegeben, haben über die Auferstehung von Jesus predigt. Und das heisst, die Predigt hat etwas verändert im Leben von denen, die es gehört haben. Und wir haben gesehen, das ist auch noch heute so in der Gemeinde, dass das da passieren kann. Die Frage ist, erwarte ich das überhaupt? Und wir haben gesehen, das ist ein Glaubensschritt, weil Veränderung in meinem Leben, das kostet immer etwas. Und das Dritte, wir haben gesehen, es waren Vorbilder in der Gemeinde. Der Josef war Vorbild für andere, eben auch Acker zu verkaufen, auch wenn das Ananias und Sapphira nachher nicht so in einer vorbildlichen Art und Weise gelöst haben. Aber das ist auch noch heute so. Die Gemeinde ist ein Ort von Vorbildern. Wir selber sind Vorbild und wir nehmen andere, manchmal bewusst, manchmal unbewusst, als Vorbilder. Und auch das braucht Glauben, weil ich kann nur Vorbild sein, wenn ich andere in mein Leben schauen. Aber es fordert mich, glaube ich, positiv raus, wenn ich Vorbild bin. Es behaltet mich, glaube ich, fit. Und darum wünsche ich uns, dass wir genauso Gemeinde leben können wie die erste Gemeinde und dass das unseren Glauben fit behalten darf. Und für das möchte ich jetzt gerne beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, ja, dass wir eine Gemeinde dürfen sein dürfen. Und wir haben es gehört von Erich am Anfang, die Gemeinde, das ist deine Idee. Das ist nicht unsere Erfindung, sondern es ist deine Idee und es ist eine gute Idee, die du gehabt hast. Und ich bitte dich auch, dass wir einfach als Gemeinde so dürfen leben, wie so beschrieben wird von der ersten Gemeinde. Dass wir einander wirklich dürfen Anteil haben an unserem Leben, wie es uns geht. Und nicht nur das sagen, was gerade toll ist und nicht nur oberflächlich sein, sondern wirklich dürfen auch andere Anteil haben an dem, was vielleicht schwierig ist. Ich bitte dich, dass wir einander aber auch dürfen unterstützen, ein offenes Ohr füreinander dürfen haben. Ich bitte dich, dass wir ein Herz und eine Seele dürfen sein. Ich möchte dir auch Danke sagen, dass Verkündigung noch heute etwas verändern kann in unserem Leben. Und ich bitte dich auch, dass wir einfach bereit sind zum Hören. Du siehst, manchmal ist Veränderung gar nicht so einfach und kostet uns manchmal so viel. Und ich bitte dich, dass wir auch dort auf dich hören, was etwas kostet. Und ich bitte dich auch, dass wir in der Gemeinde dürfen Vorbilder haben und auch Vorbild sein. Ich bitte dich, dass andere uns positiv dürfen herausfordern, den Glauben mit dir ganz zu leben. Und ich bitte dich, dass auch wir dürfen Vorbild sein für andere. Danke dir, dass wir eine Gemeinde dürfen sein dürfen. Und ich bitte dich, dass wir das dürfen leben. Auch jetzt, gerade nach dem Gottesdienst, wenn wir zusammen sind, wenn wir auch noch zu Mittag essen, dass wir genau etwas von dem leben können, was da in der ersten Gemeinde beschrieben wird. Amen.